Deutschlandfunk Kultur Breitband.
15% des Internet-Traffics weltweit hat mit Katzen zu tun. Katzenvideos.
Georgie! No, Kitty!
Katzenbilder. Katzenmemes. 15%. Diese Zahl ist Quatsch. Eine Firma für Katzenfutter hat das mal behauptet. Tatsächlich ist es so, dass Tiervideos, egal ob von Katzen, Hunden oder Lamas, gerade mal ungefähr 1% des kompletten Traffics von YouTube ausmachen. Aber diese Zahl, diese 15%, die hat sich so lange als urbane Legende gehalten, weil es eben gar nicht so abwegig ist. Das Internet liebt Katzen. Mehr als alles andere. Schon immer. Die Frage ist nur, wieso? Wieso sind Katzen die unangefochtenen Herrscher über das Internet? Nur weil sie halt ganz süß sind? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Dem gehen wir heute auf den Grund hier in Breitband und gehen dafür zurück bis an die absoluten Anfänge des Internets. Denn die Geschichte des Cat-Contents ist auch gleichzeitig eine Geschichte darüber, wie sich das Internet entwickelt hat. Von unserem Umgang mit dieser neuen Technologie über die Entstehung und Verbreitung von User-Generated Content bis hin zur Mainstreamisierung und Kapitalisierung des Netzes. Und wir schauen uns mal an, warum die Zeit des Cat-Contents so langsam aber sicher abzulaufen scheint. Das alles gleich hier in Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Mike Herbstreuth und die Musik der Sendung heute kommt vom Label Kolibri Records. Ein Label aus Indonesien, das dieses Jahr sehr viel sehr guten Indie-Pop rausgebracht hat, unter anderem die neue EP dieser Band hier, Jisper.
Manchmal schaue ich es mir an, weil sie sehr lustig sind.
Ich würde mal sagen, das ist einfach der Niedlichkeitsfaktor. Oder wenn,
ja, genau.
Oder wenn sie dann irgendwo vom Stuhl fallen oder sich mal wieder in der Gardine verhangen haben oder so, dass man das einfach lustig findet. Also Schadenfreude kennt ja jeder.
Ich schaue leider keine Katzenvideos, ich habe 2 Hunde. Ich gucke nur Hundevideos.
Ich denke, kleine Tiere schaut man sich einfach gerne an.
Also wahrscheinlich sind die Katzen so süß und deswegen mögen es die Leute.
Katzen sind ganz süß und unterhaltsam, da ist sicher was dran. Aber egal, ob man Katzen nun mag oder nicht, Cat-Content läuft einem unweigerlich über den Weg, wenn man sich im Netz bewegt. Es ist einfach voll davon. Über 2 Millionen Katzenvideos gibt es alleine bei YouTube und diese Videos wurden insgesamt über 2 Milliarden Mal geklickt. Macht ca. 12.000 Views pro Katzenvideo. Und jeden Tag kommen mehr Videos dazu und natürlich auch mehr Klicks.
There's a real emotional boost to watching cat videos.
Katzenvideos schauen gibt uns richtigen emotionalen Schub.
Jessica Gall-Myrick ist Medienforscherin an der Universität von Indiana und hat die Wirkung von Katzenvideos untersucht. Sie hat 7000 Katzenvideofans befragt und das hier bei ihrer Studie herausgefunden.
Overall, people were reported feeling happier, more content, even more energized after watching the cat videos.
Insgesamt fühlen sich die Leute dadurch glücklicher, zufriedener und haben nach dem Schauen eines Katzenvideos sogar mehr Energie als vorher. Und dazu kommt, dass Katzenvideos negative Stimmungen abschwächen. Die Befragten fühlen sich weniger ärgerlich, weniger wütend, sogar weniger erschöpft.
Katzenvideos gucken macht uns also irgendwie glücklich. Für die neuseeländische Medienforscherin Radha O'Meara ist auch klar, was uns an Videos von Katzen so fasziniert.
Zum Teil liegt das daran, dass Katzen vor der Kamera sehr unbefangen agieren. Und sie scheinen ziemlich unberechenbar. Sie vermitteln uns dadurch den Eindruck von Unmittelbarkeit. Was in dem Video passiert, kann nicht erzwungen sein und scheint deshalb authentischer.
Katzen sind relativ untrainierbar. Darin liegt für O'Meara, die zu Katzenvideos geforscht hat, auch der Reiz dieser Videos.
Es ist dieses Überraschungsmoment. Vor allem gefällt uns, dass wir die Möglichkeit haben, das alles in einem Medium festzuhalten. Fast alle anderen Medienprodukte wirken heutzutage so gekünstelt. Die Leute verbringen Stunden damit, sich für Medienauftritte schick zu machen. Alles ist heutzutage gescriptet. Sogar die Reality-Shows sind gescriptet. Und die Medienkonsumenten wissen das. Bei Katzenvideos dagegen, da gibt es noch echte Überraschungen. Alles kann passieren und dann können wir auch noch über sie lachen, wenn sie umfallen.
Ein bisschen Schadenfreude ist also auch dabei beim Katzenvideo gucken. Und wie Jessica Gall-Myrick schon erwähnt hat, das macht eben glücklich und eignet sich auch ganz gut zum Prokrastinieren.
Ich habe in der Studie die Teilnehmer gefragt, ob sie die Videos zum Prokrastinieren schauen. Und die meisten haben mit Ja geantwortet. Deshalb wollte ich untersuchen, wie das ihre emotionale Reaktion auf Katzenvideos verändert. Es gibt viel Forschung darüber, dass der Konsum von Medien als Form der Prokrastination zu Schuldgefühlen führt. Und das macht ja auch Sinn. Wir alle können das wohl irgendwie nachvollziehen. Aber mich hat interessiert, weil Katzenvideos die Leute ja offenbar glücklich machen, ob diese positiven Gefühle die Schuldgefühle überwiegen.
Und das tun sie, hat Myrick in ihrer Studie herausgefunden.
Sogar wenn sie mit den Katzenvideos nur prokrastiniert haben, war das für die Befragten am Ende trotzdem eine sehr positive Medienerfahrung.
Diese Effekte, die Myrick in ihrer Studie über Katzenvideos untersucht hat, sind allerdings nicht nur auf Katzen beschränkt. Dieselben Effekte könne man auch bei anderen Tiervideos beobachten, so die Forscherin. Fragt sich also, warum gibt es so viel mehr Katzenvideos als Videos von anderen Tieren? Die Antwort gibt es gar nicht. Katzen- und Hunde-Content hält sich im Netz die Waage. Egal ob auf YouTube, Instagram, Facebook, Tumblr oder Reddit. Teilweise überflügeln Hunde dort Katzen sogar schon seit Jahren. Und in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Afrika, sind Ziegenvideos oder Hühnermemes um einiges beliebter und werden viel, viel mehr geklickt und geteilt als Katzenvideos. Nur, warum sind Katzen dann anscheinend die offiziellen Maskottchen des Internets und so omnipräsent? Um das zu verstehen, muss man weit zurückgehen, bis zu den Anfängen des Internets und des User-Generated Contents. Und das tun wir gleich hier in Breitband nach einem Song der indonesischen Band Seahorse Apprentice.
Thank you.
Wenn man etwas über die Geschichte des Cat-Contents im Netz erfahren will, dann gibt es einen Mann, an dem man nicht vorbeikommt, der Katzenvideo-Historiker überhaupt, Jason Epping. Der ist Multimedia-Künstler und Ausstellungskurator und beschäftigt sich in seiner Arbeit meistens mit Netzphänomenen, wie zum Beispiel mit GIFs, mit Memes oder eben mit Katzenvideos. Für das Museum of Moving Image in New York hat Jason Epping die Ausstellung How Cats Took Over the Internet auf die Beine gestellt und ich habe ihn im Interview als erstes gefragt, was er denn herausgefunden hat bei dieser Suche nach den Ursprüngen der Herrschaft der Katzen im Netz.
I put together this timeline. Just trying to find moments.
Ich habe eine Timeline erstellt, um die Momente zu finden in der Geschichte des Internets, in denen Katzen eine besondere Rolle gespielt haben. Man kann das zurückverfolgen bis in die 90er Jahre und einer dieser Cat-Content-Schlüsselmomente ist MeowChat. Das ist aus dem Jahr 1995, aus den absoluten Anfängen des Webs und tatsächlich ein Relikt aus Zeiten der Newsgroups, wo früher Leute sowas wie E-Mails an Gruppen gepostet haben, für die man sich anmelden musste. Es gab damals eine Newsgroup namens rec.pets.cats. Rec steht für Recreation, also Erholung, Unterkategorie Haustiere, Unterkategorie Katzen. Und diese Newsgroup, die gab es seit 1991, also sogar schon lange vor dem Internet, wie wir es heute kennen. Diese Newsgroup war jedenfalls ein Ort online, an dem sich Katzenenthusiasten treffen und austauschen konnten über ihre Tiere. 1995 haben dann plötzlich ein paar dieser Katzenfans in der Newsgroup mit Rollenspielen angefangen. Sie haben ihre eigenen Katzen imitiert und hatten auch einen eigenen Dialekt, der sich so ein bisschen liest wie Babysprache.
Ein kleines Beispiel aus dieser Newsgroup. Die Userin Betson Cats hat damals einen Text in die Gruppe gepostet, anlässlich des Geburtstags ihrer Katze, und der liest sich ungefähr so. Hi, 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 everyone. Just wanted to tell you all that today I am having my own first purr day. Ein anderer User freut sich über die Einladung zur Party und schreibt, Fangu fur inviting us to the purr day party. This is furry, 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 good, good. Von dieser Katzenbabysprache MeowChat zieht Jason Epping eine direkte Verbindung zu LOL Speech.
The kind of dialect or the speech pattern that we see on
LOL-Speech ist dieses Sprachmuster, das wir auf vielen Katzenmemes sehen, wie zum Beispiel bei dem unfassbar populären I can has Cheeseburger. Die Texte auf diesen Katzenmemes haben oft große Ähnlichkeit mit MeowChat. Und auf diesen Bildern und Memes ist dieser Text dazu da, Katzen auf eine Art albern und lustig aussehen zu lassen und sie damit irgendwie zu entwaffnen. Das alles hat seinen Ursprung im Jahr 1995. Meiner Meinung nach der erste wichtige Katzenmoment des Internets.
In der Ausstellung How Cats Took Over the Internet ist die Rede davon, dass diese Timeline mit wichtigen Momenten des Cat-Contents direkt verknüpft ist mit den technologischen Entwicklungen des Netzes. Was genau meinen Sie damit? What exactly do you mean by that?
The timeline was really interesting in that. There was a project called Cat Scan Contest, where you were.
Es gab da zum Beispiel so ein Projekt namens Cat Scan Contest. Da ging es darum, die eigene Katze auf einen Fotokopierer zu setzen und abzuscannen. Und natürlich hat sich die Katze dabei irgendwie bewegt und es sind diese sehr coolen, surrealen Bilder dabei herausgekommen. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, als diese Technologie neu und aufregend war und sich viele Büros und Haushalte die ersten eigenen Fotokopierer zugelegt haben. Heute sind Fotokopierer nichts Besonderes mehr. Dieser Cat Scan Contest war ein Phänomen seiner Zeit. Genauso wie das Projekt Pet of the Day. Ein Ehepaar hat 1997 damit angefangen. Sie haben Leute nach Bildern von ihren Haustieren gefragt und einer kleinen Geschichte zu diesem Foto. Und das Ganze haben sie dann auf ihrer Website online gestellt. All diese Projekte, genauso wie MeowChat, waren so eine Art des Erforschens des Internets und was das World Wide Web für uns sein kann und was es bedeutet. Und natürlich sind auch Memes eng verbunden damit, was es vor einem Jahrzehnt bedeutet hat, im Netz aktiv zu sein. Dem allen liegt diese Idee des User-Generated Contents zugrunde. Diese Idee, dass wir alle teilhaben können am Web mit unseren Fotos, mit unserer Fotosoftware oder einfach nur mit albernen, spielerischen Unterhaltungen in MeowChat. Katzen waren schon immer im Zentrum dieser ganzen Dinge.
But why cats? Aber warum Katzen? Warum nicht Hunde oder Fische oder Vögel?
The implicit argument of this exhibition is that
Die These meiner Ausstellung How Cats Took Over the Internet ist, dass Katzen online so populär geworden sind wegen der Technologien, die wir damals zur Verfügung hatten. Der Zugang zum Internet, wie wir Bilder kreiert haben und diese Bilder mit anderen geteilt haben, das war lange Zeit eine sehr häusliche Angelegenheit. Man hatte im Büro oder im Wohnzimmer diese riesigen, klobigen Monitore und Rechner stehen und das hat natürlich beeinflusst, wie man online kommuniziert hat und kreativ war. Man war an diesen Ort gebunden und diese Technologie zu benutzen, das hat gedauert. Man musste sich mit dem Modem einwählen und all diese Dinge. Die Internetverbindung war nicht einfach verfügbar. Man musste warten, bis sich das Telefon eingewählt hat. Und da kommen Katzen ins Spiel. Katzen sind, zumindest in der westlichen Welt, Haustiere im eigentlichen Sinn des Wortes. Sie leben hauptsächlich drinnen. Sie liegen gerne rum auf der Couch, auf Stühlen, auf Schreibtischen, weil sie klein sind. Und machen ab und zu lustige Sachen. Sie sind ideale Motive. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Katzen die Tiere waren, die das Maskottchen des Internets geworden sind.
So that's why I think the cat really was the animal that became the internet's mascot.
So cats kind of. Katzen waren also von Anfang an irgendwie im Vorteil?
Cats were like our immediately available tools.
Katzen waren einfach die naheliegendsten Werkzeuge für uns, um mit dem Internet zu spielen. In den USA hat ungefähr ein Drittel aller Haushalte eine oder mehrere Katzen und ein Drittel aller Haushalte einen oder mehrere Hunde. Auf Platz 3 sind Fische mit rund 10%, danach kommen Pferde. Und klar, ständig poppt immer mal wieder ein anderes Tier im Netz, wie zum Beispiel Faultiere oder Lamas auf. Und dann heißt es, oh, das sind die neuen Katzen des Internets. Aber diese Tiere werden auf lange Sicht Katzen nie ablösen können, weil sie nicht genügend Menschen in ihrem täglichen Leben über den Weg laufen, um Fotos oder Videos von ihnen zu machen oder überhaupt eine Verbindung zu ihnen aufzubauen. Deshalb glaube ich, dass Hunde und Katzen die beliebtesten Tiere im Netz sind. Es sind die beiden Tiere, die uns wegen unseres Alltags am vertrautesten sind. Und das ist ein wichtiger Gedanke, seit wir alle Kameras in unseren Hosentaschen haben. Worauf richten wir diese Kameras? Wir richten sie auf unsere Familie und Kinder und Haustiere, weil es die Dinge sind, die uns unmittelbar umgeben. Die häuslichen Dinge, die wir jeden Tag um uns herum haben. Und wir kämpfen immer noch mit der Frage, was es bedeutet und was es für Folgen hat, wenn wir unsere Kinder online stellen. Und da Hunde lange Zeit schwieriger und aufwendiger zu fotografieren und zu filmen waren, hat das letztendlich zu Katzen geführt.
Aber spielt da nicht auch eine soziale Komponente eine Rolle? Also es gibt diese Theorie, dass Katzenbesitzer generell weniger Möglichkeiten hatten, sich mit anderen Katzenbesitzern auszutauschen, so wie es zum Beispiel Hundebesitzer im Park machen.
So Jack Shepard, who's an editorial director at BuzzFeed.
Ja, definitiv. Jack Shepard von BuzzFeed hat diesen Begriff virtueller Katzenpark geprägt, der genau das meint. Hundebesitzer haben diese öffentlichen Orte, an die sie mit ihren Hunden gehen können und soziale Kontakte knüpfen können. Hunde müssen raus, man kann mit ihnen spazieren, in den Park und so weiter. Man knüpft automatisch mehr Kontakte oder hat zumindest die Möglichkeit dazu. Katzenbesitzern fehlt dieser öffentliche Ort und Katzen sind auch nicht auf dieselbe Art wie Hunde soziale Tiere. Deshalb gibt es diese Idee des virtuellen Katzenparks. Das Netz wird zu diesem sozialen Ort, an dem sich Katzenbesitzer und Katzenfans treffen können und sich über diese Tiere austauschen können. Im Englischen haben wir diesen Begriff Crazy Cat Person. Gibt es sowas auch im Deutschen?
In English we have this term Crazy Cat Person or Crazy Cat Lady. Is there something similar in German?
Yeah, we also got this cliché that. Ja, hier gibt es auch dieses Klischee, dass Leute mit vielen Katzen so ein bisschen schräg und unsozial sind.
Yeah, it's interesting. Yeah, so I mean.
Genau, das ist interessant. Im englischsprachigen Raum gilt man als komisch, wenn man mehrere Katzen hat. Und vor allem gibt es diese Angst bei Frauen, alt und unverheiratet und am Ende nur noch von Katzen umgeben zu sein. Es gibt da also ein echtes Stigma in Bezug auf Menschen, die große Katzenfans sind. Und das Internet hat es diesen Leuten erlaubt, sich zu ihrer Leidenschaft zu bekennen.
Das sagt Jason Epping, quasi sowas wie der Internet-Katzenexperte überhaupt, der die Ausstellung How Cats Took Over the Internet in New York kuratiert hat. Wieso Katzen allerdings langsam an Popularität im Netz verlieren und was das mit Kapitalismus und der Mainstreamisierung des Internets zu tun hat, darum geht es gleich hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur nach Musik von einer Band aus Kanada, die gerade auf dem indonesischen Label Colibri Records ihre neue Single rausgebracht hat. Das hier sind At Sea mit Be Found.
As I walk into your It's just something very easy, and somebody can look at it and go, oh, this is Nyan Cat. I get it now. It's a cat, and it's flying through space, and it's strange, but it's funny. And it doesn't need any language barriers at all. It's right to the point, and it's very simplistic, but it's also very fun. And it's just really cute.
Das ist Christopher Torres. Hat Nyan Cat animiert. Eine kleine, pixelige 8-Bit-Katze, die durch den Weltraum fliegt, und einen kleinen, pixeligen Regenbogen hinter sich herzieht. Und dazu kommt dieser Song. Das Originalvideo wurde auf YouTube 164 Millionen Mal angesehen. Aber so süß und unschuldig dieser Cat-Content aus dem Jahr 2011 vielleicht noch war, die Zeiten, in denen Katzenvideos ein unschuldiges Vergnügen waren, die scheinen langsam vorbei zu sein. Denn mit Kätzchen ist online mittlerweile so richtig viel Geld zu verdienen. Nochmal Kurator Jason Epping.
It's really an instrument of capitalism, right?
Like, es ist ein Instrument des Kapitalismus. Kapitalismus ist großartig darin, eine coole Sache kaputt zu machen. Cat-Content ist etwas Spaßiges, Verspieltes, genauso wie Bloggen oder Vloggen. Aber so ziemlich alle Aktivitäten online werden immer schneller kapitalisiert. Klar, nicht jeder, der Katzenfotos hochlädt, will damit Geld verdienen. Und diese Fotos und Videos sind immer noch so etwas wie eine soziale Währung für uns. Aber jede Menge Leute versuchen mittlerweile, diese Medien nur noch aus diesem einen Grund zu produzieren, um damit Geld zu verdienen.
A lot of people are trying to make that media specifically to make a buck.
Und weil wir schließlich alle irgendwie überleben müssen und der Kapitalismus so schnell wahrscheinlich nicht abgeschafft werden wird, schauen wir uns jetzt hier bei Breitband an, wie man am besten mit seiner Katze im Internet Geld verdienen kann.
For my Christmas wish, I wish I'd meet a friend, one on whom I can depend.
So, me? You really screwed up your big wish.
Aubrey Plaza brings the internet sensation to life.
This is the best Christmas ever.
Go ahead, ignore the title of my movie.
Grumpy Cat's worst Christmas ever.
Das ist der Trailer zum Film, in dem Grumpy Cat die Hauptrolle spielt. Grumpy Cat, der Cat-Content-Star überhaupt, hatte aber nicht nur einen eigenen Film, sondern sie hat auch noch 2 Bücher geschrieben und ist auch sowas wie eine Werbeikone. Klar, für eine Katzenfutterfirma.
Last time we checked, the Friskies Party Mix planning team still couldn't get in to see Grumpy Cat and present her with ideas for her big...
Aber zum Beispiel auch für Chips.
Oh, hey there! You're that Grumpy Cat!
Es ist nicht ganz klar, wie viel Grumpy Cat pro Jahr verdient. Laut ihrem Manager, ja, sie hat einen Manager, ist es ein niedriger sechsstelliger Betrag. Und Grumpy Cat ist definitiv nicht der einzige Petfluencer, der sich in solchen Sphären bewegt. Die Katze Nala, die auf Instagram 3,8 Millionen Follower hat, bekommt laut MSN für jeden gesponserten Post auf ihrem Instagram-Profil $15.000. Man kann also ordentlich Geld verdienen mit seiner Katze im Internet. Und wenn Sie eine Katze zu Hause haben, die gar nicht so verkehrt aussieht, sind hier ein paar Tipps, wie Sie Ihr Haustier zu einem Internetstar machen können. Von einer Frau, die es wissen muss, Patricia Carlin ist nämlich die Autorin des Buchs How to Make Your Cat an Internet Celebrity. Tipp Nummer 1. Eine Karriere als Petfluencer ist harte, harte Arbeit.
Sie müssen sich extrem engagieren und ihre Katze so richtig als Marke aufbauen. Das ist, glaube ich, eins der größten Missverständnisse, wenn man eine tolle Katze hat. Die Leute denken, wenn man ein lustiges Video hat, dann wird das schon viral gehen. Tut es aber nicht. Sie müssen sich richtig hinter die Sache klemmen und Werbung dafür machen. Man muss eine richtig über-ehrgeizige Eislaufmutter werden.
Tipp Nummer 2. Stärken identifizieren.
Sie müssen sich Ihre Katze ganz genau anschauen und herausfinden, was das Besondere an ihr ist und was nicht. Seien Sie brutal ehrlich zu sich selbst und fragen Sie sich und Ihre Bekannte oder Freunde, was Sie über Ihre Katze denken. Fällt sie denn überhaupt auf? Wollen Sie sie streicheln oder sind Sie richtig angewidert von ihr? So kriegen Sie eine ganz gute Ahnung davon, wie die Welt auf Ihre Katze so reagiert. Und darauf können Sie aufbauen.
And then you can build on that.
Tipp Nummer 3. Kreativ werden.
If your cat is very unremarkable.
Wenn Ihre Katze total gewöhnlich und unauffällig ist, dann nutzen Sie das einfach zu Ihrem Vorteil. Verkleiden Sie sie, besorgen Sie sich Requisiten, überlegen Sie sich einfach eine Geschichte, arbeiten Sie mit Voice-Over. Nicht jede Katze hat die physischen Vorteile von Grumpy Cat mit diesem einzigartigen, grummeligen Blick oder sind so zuckersüß wie Lil Bub. Aber selbst mit optisch total langweiligen Katzen kann man mit ein bisschen Kreativität Erfolg haben.
You know, get a little storyline going with that bland cat, but it can be done.
Tipp Nummer 4. Immer draufhalten.
I would say you have to be religious about filming your cat.
Sie müssen sich dem Filmen ihrer Katze so richtig verschreiben. Halten Sie die Kamera immer bereit. Man weiß ja nie, wann man mal Schwein hat. Und das klingt viel schwieriger, als es eigentlich ist. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass Katzen nur 3 oder 4 Stunden pro Tag wach sind, dann ist das schon machbar.
So you should be able to manage that. Okay.
Tipp Nummer 5. Keine Zeit verlieren, Sie sind eh schon spät dran.
Es ist wichtig, jetzt noch auf den Zug aufzuspringen. Wir reiten schon eine ganze Weile auf der Katzenwelle und irgendwann in naher Zukunft haben wir Katzenvideos sicher satt. Noch ist es nicht so weit, aber der nächste Trend wartet sicher schon.
Und was dieser nächste Trend sein könnte und ob er vielleicht nicht schon längst da ist, darum geht es gleich hier in Breitband. Und wir schauen uns mal ein bisschen genauer an, warum Katzenvideos auch Aktivismus sein können. Aber eins noch, vielleicht fragen Sie sich ja, ob Katzen-Petfluencer-Expertin Patricia Carlin selbst auch eine Katze hat, die ein Star ist. Sie hat zwar eine, aber bislang musste sie die noch nicht zu Geld machen. Könnte sich aber bald ändern.
Meine Kinder gehen bald aufs College und das ist mein Plan, um ihre Ausbildung zu finanzieren.
Ja, solid.
Oh.
Die Band Girl Gang war das, die wie alle Bands hier heute in der Sendung ihre Musik auf dem indonesischen Label Kolibri Records veröffentlicht und deren aktuelles Album man sich gratis auf der Bandcamp-Seite des Labels runterladen kann. Wie Sie Ihre Katze zu einem Internetstar machen können, dazu haben Sie gerade ein paar Tipps bekommen, hier bei uns in Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Bild von Ihrer Katze im Netz posten. Vielleicht landen Sie sonst auf der Website von Owen Mundy. IKnowWhereYourCatLives.com heißt sein Kunstprojekt und ist eine interaktive Weltkarte. Und wenn ich auf der jetzt mal Berlin suche und auf das Deutschlandfunk-Kulturfunkhaus hier am Hans-Rosenthal-Platz in Schöneberg ranzoome, dann sehe ich da schon jede Menge kleine Icons mit Katzenbildern. So, circa 100 Meter von hier entfernt lebt zum Beispiel eine Katze, eine schöne graue, bisschen getigert ist die, und ich kann noch ein bisschen weiter ranzoomen. Dann sehe ich nicht nur die genaue Straße, in der die Katze lebt, sondern auch in exakt welcher Wohnung in dieser Straße das Foto aufgenommen worden ist. Ist schon ein bisschen unheimlich, oder? Findet auch Owen Mundy. Der ist Künstler, Programmierer und hin und wieder auch Dozent, unter anderem für Digital Studies am Davidson College in North Carolina. Und er hat diese Website IKnowWhereYourCatLives.com programmiert, um allen, die Katzenbilder so gerne haben, ein bisschen was über Datenschutz beizubringen.
Ich habe vor einiger Zeit meine Tochter fotografiert, und als ich das Bild über Instagram mit meinen, in Anführungszeichen, Freunden teilen wollte, ist mir beim Hochladen ein kleiner Landkarten-Button in der Instagram-App aufgefallen. Da habe ich erst kapiert, dass diese Fotos meinen genauen Standort speichern und Instagram diese Metadaten benutzt, sie in Datenbanken archiviert und seinen Entwicklern zugänglich macht. Das fand ich total gruselig. Dass ich die Fotos von meiner Tochter auf einer Karte sehen konnte, auf der die exakte Position meines Gartens angezeigt wird und dass Fremde Zugang zu diesen Daten haben. Und so ist es nicht nur bei Instagram. Viele Fotosharing-Websites speichern die Geokoordinaten der Bilder ohne das Wissen der Nutzerinnen und Nutzer. Deshalb habe ich mir überlegt, wie ich diese Erfahrung am besten kommunizieren könnte, das Gefühl, ein Opfer zu sein von dieser Art von Überwachungskapitalismus, in der wir heute leben.
Owen Mundy hat deshalb eine Software programmiert, die auf Social-Media-Plattformen insgesamt ca. 7 Millionen Bilder gesammelt hat, inklusive Standorte und andere Metadaten, die mit dem Hashtag Cat verschlagwortet waren.
Das Wort Cat schreibt sich nun einmal sehr einfach. Es war deshalb das erste Schlagwort, nach dem ich gesucht habe, als es darum ging, Bilder mit Geokoordinaten im Netz zu finden.
Sein Projekt hat Wirkung gezeigt. Nachdem die Website viral gegangen ist, hat Mundy zwar auch viel Post von Menschen bekommen, die das Projekt nicht so ganz verstanden hätten, so der Programmierer. Sie haben sich nämlich bei ihm erkundigt, was man denn tun muss, um das Bild seiner Katze auf diese Website zu kriegen. Aber die meisten haben Mundys Intention begriffen. Mittlerweile sind gut 60% der ursprünglich 7 Millionen Bilder von der Website verschwunden, weil die Katzenbesitzerinnen und Besitzer sie gelöscht haben. Dazu kommt, dass Instagram seit dem Projekt ein paar Änderungen vorgenommen hat. Eine Website wie I Know Where Your Cat Lives ist mittlerweile so gut wie unmöglich. Nur Entwickler mit speziellen Berechtigungen hätten jetzt noch Zugang zu den Standortdaten der Bilder, so Mundy. Am generellen Interesse von Instagram, diese Geokoordinaten zu sammeln, werde sich aber so schnell nichts ändern.
The evolution of marketing.
Früher war Marketing einfach nur ein Holzschild, das draußen an einem Laden hing. Heute ist Marketing eine sehr ausgefeilte Form von Überwachung und Datenanalyse, die die neuesten, innovativsten Erkenntnisse aus der Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz benutzt, um unser Verhalten zu beeinflussen. Nehmen wir als Beispiel mal Seife. Es ist eine Sache, mit der Qualität der Seife zu werben. Es ist eine andere, das Verhalten von möglichen Konsumenten so zu beeinflussen, dass sie glauben, dass diese Seife sie beliebter macht. Klar kann man sagen, wo ist das Problem? Es geht ja nur um Seife. Die Sache ist nur, wenn man die Kaufentscheidung von jemandem beeinflussen kann, ist es auch kein Problem zu beeinflussen, wie jemand wählt oder denkt oder sich am demokratischen Prozess beteiligt. Die Web-Economy ist leider zu einem sehr großen Überwachungsapparat geworden. Und es tut mir leid, dass ich so pessimistisch klinge. Klar ermöglicht uns das auch tolle Sachen. Ich kann in komplett fremden Städten rumfahren und über Google Maps immer wissen, wo ich bin und wie ich ans Ziel komme. Das ist fast schon Magie. Aber das bringt eben auch ziemlich bedenkliche Entwicklungen mit sich. Und jeder Schritt in die richtige Richtung, sei es durch so ein Kunstprojekt wie I Know Where Your Cat Lives, das einen vielleicht zum Nachdenken bringt, oder die Europäische Datenschutzgrundverordnung, ich glaube, das alles ist zumindest ein kleiner Fortschritt. I think every step in the right
direction is some progress. Katzenbilder können also nicht nur ein lustiger Zeitvertreib sein, man kann damit Menschen manchmal auch zum Nachdenken bringen. Und man kann mit Cat-Content sogar gegen Zensur kämpfen. Wie das geht, darum geht es gleich hier bei uns in Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Denn gleich beschäftigen wir uns mit der Cute Cat Theory of Digital Activism. Musik von der Band Bad Chamber aus Indonesien war das, der Song Falter aus ihrem aktuellen Album Geography. Im Februar erschienen bei Kolibri Records. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Videos von süßen Kätzchen machen Internetaktivismus erst möglich. Klingt erstmal ein bisschen schräg, aber diese Theorie hat der amerikanische Medienwissenschaftler Ethan Zuckerman vor ein paar Jahren aufgestellt. Und seine These, die ist die, der Otto-Normal-Internetbenutzer will im Netz politisch nicht unbedingt aktiv sein. Er will hauptsächlich rumsurfen, Katzenvideos gucken und sich mit anderen unterhaltsamen Dingen die Zeit vertreiben. Deshalb sind Firmen wie Facebook, Twitter oder Instagram entstanden, um uns genau so ein Surfen möglich zu machen. Aber über diese Plattformen lassen sich eben nicht nur Katzenvideos gucken, es lässt sich darauf auch sehr gut politisch aktiv sein. Und zensurwütige Staaten, die können im Umkehrschluss diese Plattformen nicht so einfach vom Netz nehmen, weil dann die Leute Sturm laufen würden, die ihre Katzenvideos gucken wollen. Soweit die Theorie, über die ich mit Ann Xiaomina gesprochen habe. Sie ist Künstlerin, Tech-Journalistin und forscht an der Harvard University am Berkman Klein Center for Internet and Society. Und von ihr wollte ich wissen, was denn bitteschön Cat-Content mit dem Kampf gegen Zensur zu tun hat.
I think one really concrete example.
Ein sehr konkretes Beispiel für die Cute Cat Theory of Digital Activism gab es 2011 in China. Chinesische Aktivisten haben es dort besonders schwer, weil die freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht dort sehr eingeschränkt sind. Um sich trotzdem ausdrücken zu können, haben die Aktivisten die Meme-Kultur für sich entdeckt. Es gibt zum Beispiel ein sehr weit verbreitetes Tier-Meme namens Grassmud Horse, ein Tier, das so ein bisschen aussieht wie ein Lama. Dieses Grassmud Horse wurde zu einem Symbol gegen die Zensur, das viele Aktivisten eben online benutzt haben. Und wenn man Grassmud Horse auf Chinesisch sagt, dann klingt das fast so wie Fick deine Mutter. Dieses Meme zu nutzen, wurde dadurch zu einer Art zu sagen, fick die Zensur. Ein Zeichen des Widerstands, das nur durch dieses Tier-Meme möglich war. Denn die chinesische Regierung hat damals die Online-Plattformen hauptsächlich mit Schlagwortalgorithmen durchsucht. Und da war so ein Bild von einem süßen Lama eine sehr clevere Art, diese Schlagwortsuche auszuhebeln.
Es sind also gar nicht nur Katzen- oder Hundememes, die online in einem politischen Kontext benutzt werden, sondern eben auch Lamas oder andere Tiere?
Mit meinem Forschungskollektiv Civic Beat haben wir für das Museum of Moving Image eine Weltkarte der Tiermemes erstellt. Dafür haben wir mit vielen Forschern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um herauszufinden, was in anderen Ländern das Äquivalent zum Cat-Content ist. In Tadschikistan ist es zum Beispiel nicht Cat-Content, da ist es Donkey-Content, Eselhumor. Der ist da sehr populär, weil Esel in Tadschikistan im Alltag und in der Gesellschaft eine viel größere Rolle spielen als Katzen. In Bangladesch, Uganda und im Nordosten von Brasilien findet man dagegen unglaublich viele Ziegen-Memes. Da ist Ziegenhumor sehr beliebt. Aber egal welches Tier, ob Katze, Esel oder Ziege, das Spannende ist, früher oder später werden diese Tier-Memes auf subversive Art und Weise genutzt, um online auf gesellschaftliche oder politische Probleme aufmerksam zu machen. Natürlich muss man dazu sagen, dass Tier-Memes nicht universell sind. In Syrien oder im Iran zum Beispiel spielen sie in solchen Kontexten keine große Rolle. Aber es gibt online nun mal eine Menge Tierhumor und davon ist sehr viel politisch, nicht immer, aber oft. Und das zeigt uns einfach, dass der Grat zwischen Humor und Politik sehr schmal ist. Es ist doch eben so. Wie wir uns online ausdrücken, ist einfach nur eine Art, unsere Gefühle über das Leben und die Gesellschaft zu teilen. Und wir kennen das aus Sitcoms und Comedy-Sendungen. Dort spielt Politik auch eine große Rolle. Es sollte uns also nicht überraschen, dass so etwas Harmloses wie lustige Tiervideos ebenfalls dazu benutzt werden kann, sich politisch auszudrücken.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel für uns?
Es gibt da zum Beispiel eine schöne Geschichte aus Bangladesch. Es gibt dort die sehr populäre Facebook-Seite Goats of Bangladesh. Das ist eine Parodie auf den Blog Humans of New York. Dort findet man Fotos von alltäglichen New Yorkern mit kleinen Zitaten von ihnen. Und bei Goats of Bangladesh gibt es eben Bilder von Ziegen, die auf den Straßen von Bangladesch ihr Ding machen, auf Sofas rumsitzen und so weiter, mit lustigen Zitaten von den Ziegen dazu. In Bangladesch werden Ziegen nicht in Ställen gehalten, sie sind da einfach Teil des urbanen Alltags, wie bei uns eben Katzen. Und viele der Ziegenzitate bei Goats of Bangladesh sind einfach nur Witze oder Quatsch. Aber man sieht dort auch immer wieder richtig Philosophisches, Gesellschaftskritik oder Kritik an der Ungleichheit im Land. Diese Ziegenfotos sind ein Vehikel geworden, um sich Luft zu verschaffen über Probleme in der bangladeschischen Gesellschaft und diese Themen zu verhandeln. Was also einfach als eine lustige Website angefangen hat, ist zu einer Website geworden, auf der sich Humor, Gesellschaft und Politik auf sehr interessante Art und Weise vermischen.
Wenn man jetzt also sieht, dass in anderen Ländern ganz andere Tiere populär sind, dass der Cat-Content gar nicht so beliebt ist, sondern eben Goat-Content oder Donkey-Content, warum sind dann also Katzen seit Jahrzehnten diese unangefochtenen Herrscher über das Internet?
Es ist schwierig, das abschließend zu beantworten. Katzen sind im Prinzip gar nicht die Herrscher des Internets. Sie machen nur einen kleinen Teil des Internets aus und sind da auf den meisten Plattformen auf einer Stufe mit Hunden. Sind Katzen also wirklich die führenden Tiere des Internets oder ist das einfach der Überraschungseffekt? Vor dem Internet gab es in der westlichen Welt einfach so eine Art mediale Vormachtstellung von Hunden. Die Frage ist also, welche Fähigkeiten haben wir durch das Internet bekommen, um abseitigen, unterdrückten oder weniger beachteten Themen Gehör zu verschaffen? Und waren Katzen damals, als sie im Netz so populär geworden sind, einfach so eine Art Symbol für ein marginalisiertes Thema? Sie leben hauptsächlich drin, sind keine öffentlichen Tiere, es gab nur wenig Möglichkeiten, seine Liebe zu Katzen auszudrücken. Diese Dynamik hilft uns womöglich dabei, zu verstehen, wie politische Meinungsäußerung heutzutage funktioniert.
political expression operates today.
Soll also noch einer sagen, Katzenvideos sind nur ein harmloser, quatschiger Zeitvertreib. Ein Gespräch war das mit Ann Schaumina, die an der Harvard University zum Thema Internet und Gesellschaft forscht. Breitband im Deutschlandfunk Kultur, heute zum Thema Cat-Content. Und was für mich persönlich extrem interessant war bei dieser Recherche, warum Katzen die Könige des Internets sind, das war die Tatsache, dass sie es gar nicht sind. Dass Hunde schon seit Jahren mindestens genauso beliebt sind, auf vielen Plattformen sogar noch viel beliebter als Katzen. Und momentan sind wir an so einem Punkt, an dem das so richtig zu kippen scheint. An dem Hunde, Katzen im Netz endgültig den Rang ablaufen. Und es gibt da eine interessante Theorie, wieso das so ist. Und zwar hat die mit der Mainstreamisierung des Internets zu tun. Als die Internet-Userinnen und User damals nämlich entschieden haben, dass Katzen das offizielle Maskottchen des Internets sein sollen, da war das Internet noch ein komplett anderer Ort. Ein viel kleinerer, klar, es war nur ein Bruchteil der Leute online. Der Kulturjournalist Lee Alexander hat das mal so ausgedrückt.
Ich glaube, der Aufstieg des Hundes, zutraulich, warmherzig, der beste Freund des Menschen, den man unironisch und ernsthaft lieben kann und ohne Gefahr zu laufen, dass sich deswegen jemand über einen lustig macht, das zeigt beispielhaft, wie das Internet zum Mainstream geworden ist. Als ich damals mit dem Internet groß geworden bin, musste alles schräg, eklig, unangenehm oder indirekt sein, weil eben hauptsächlich Leute online waren, die nicht die allerbesten sozialen Fähigkeiten hatten. Süße, flauschige, glückliche Dinge gab es nur in der richtigen Welt. Aber jetzt, wo das Internet immer mehr zur richtigen Welt wird, sind Hunde auch dort so beliebt wie überall sonst.
Und Jason Epping, der Kurator der Ausstellung How Cats Took Over the Internet, der sieht das ganz ähnlich.
I think they still kind of have mascot status.
Katzen haben immer noch diesen Status als Maskottchen des Internets, aber allein zahlenmäßig sind sie Hunden mittlerweile unterlegen. Und ich glaube, es wird so laufen. Je mehr Menschen das Internet benutzen, desto mehr wird es das alltägliche Leben repräsentieren. Vor einem Jahrzehnt gab es im Netz noch diese Kultur der Abgrenzung, der Einzigartigkeit. Aber je transparenter das Internet für uns wird, desto mehr verschwindet diese Andersartigkeit. Und wie wir das Netz benutzen, das reflektiert immer mehr unser Offline-Leben.
Eine andere Theorie ist die, in einer Zeit, in der die Welt gefühlt ständig vor dem Kollaps steht, das Vertrauen in staatliche Organisationen bröckelt und soziale Normen über Bord geworfen werden, da sind unberechenbare, undurchschaubare Katzen nicht mehr das, was wir brauchen, um uns gut zu fühlen. Treue, zahme Hunde, die auf Kommandos hören, lieb zu Menschen sind und denen man Kleider anziehen kann, ohne dass sie sich beklagen, das tröstet uns angesichts der aktuellen Weltlage schon eher. Was zum Trend der Wholesome Memes passt, also gesunde Memes, wie ihn die Journalistin Aja Romano für das Online-Magazin Vox beschrieben hat.
Immer mehr Menschen scheinen Memes, süße Bilder und Videos online als Form von Wellness und Selbstfürsorge zu benutzen. Für viele ist dieser Online-Content mittlerweile sowas wie eine Bewältigungsstrategie in stressigen und angespannten Zeiten.
Turbulente und polarisierende Zeiten führen zu Wohlfühl-Memes, so die Entwicklung, die sie seit ein paar Jahren beobachtet. Was laut Romano auch damit zusammenhängt, woher Memes mittlerweile kommen, die es in den Mainstream schaffen. Früher waren Foren wie 4chan oder Reddit oft Ursprung von Memes. Nachdem das Klima auf zum Beispiel 4chan allerdings immer extremer und toxischer geworden ist, was dann letztendlich in Alt-Right-Memes wie dem Frosch Pepe gemündet hat, hat sich die Mainstream-Meme-Kultur verlagert. Nochmal Aja Romano.
Zwischen 2005 und 2008, durch das Aufkommen von Social-Media-Plattformen, haben sich Reddit und Tumblr langsam zur Hauptquelle von Memes entwickelt. Und auch Twitter spielt mittlerweile eine immer größere Rolle, wenn es darum geht, wo Memes entstehen und geteilt werden.
Auf Tumblr haben Wholesome Memes im letzten Jahr zu einem der größten Trends gehört und werden das dieses Jahr wohl auch wieder tun. Für die Meme-Expertin Amanda Brennan ein Zeichen dafür, dass sich etwas ändert in der Online-Kultur.
Die Menschen fühlen sich mittlerweile wohler damit, online ihre authentische Persönlichkeit zu zeigen und nicht mehr so sehr darauf zu achten, wie sie glauben, sich auf Social Media verhalten zu müssen. Langsam kommt vielen die Erkenntnis, vielleicht ist es okay, auch online einfach man selbst zu sein.
Und wenn das authentische Selbst einfach gerne stundenlang Katzenvideos guckt,
Georgie, no kidding,
dann ist daran definitiv auch nichts verkehrt.